Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Sprache verlernt nach Fahrradunfall. Das ist wirklich eine krasse Geschichte. Ihr hört im Update-Podcast hier von einer Frau aus England, die wirklich dieses ungewöhnliche Schicksal hat.
Ja, die hat ihre Sprache nicht komplett verloren, muss man dazu sagen. Aber nach einem Fahrradunfall, die ist zweisprachig aufgewachsen, Deutsch und Englisch. Und nach diesem Fahrradunfall konnte sie nur noch Deutsch sprechen und Englisch nicht mehr.
Wie sowas sein kann, darum geht's in dieser Podcast-Folge. Außerdem der EU-Gipfel in Brüssel. Die Staats- und Regierungschefs hatten gestern und heute fette Tagesordnungspunkte, Klimaschutz, Asylpolitik, Reformen in der Eurozone, Cybersicherheit, Brexit natürlich. Wir haben nach Brüssel geschaltet und fragen nach, was eine EU-Arbeitsgruppe zum Thema Fake News bisher so erreichen konnte.
Es geht fast nur um russische Medien und die russische Regierung wird immer wieder als Profiteur von solchen Meldungen dann dargestellt.
Und wir schauen auf den neuen Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung, der wurde heute vorgestellt. Ein großes Problem sieht die Drogenbeauftragte bei Shishas.
Noch immer hält sich bei vielen das Gerücht, dass der Rauch durch das Wasser gefiltert werde, was natürlich Unsinn ist.
Außerdem geht es in diesem Bericht um E-Zigaretten, Zigaretten, Alkohol, Cannabis und sonstiger Kram, den sich die Leute reinziehen. Ihr zieht euch jetzt vielleicht erstmal den Podcast rein, dieses Updates vom 18. Oktober 2018.
Deutschlandfunk Nova.
Shisha-Bars gibt es in manchen Stadtteilen, in manchen Städten noch häufiger als Burgerläden, diese neuen Burgerläden. Wasserpfeifen sind sehr beliebt und das ist ein Problem. Nicht nur für die, die da drüber oder daneben wohnen und den Geruch Tag ein, Tag aus in der Nase haben. Es ist auch ein Problem, das im neuen Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung auftaucht. Der Bericht wurde heute vorgestellt. Peter Neuhaus aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Fangen wir mal mit diesen Wasserpfeifen an. Was steht denn drin im Drogenbericht?
Ja, dass es da einen klaren Aufwärtstrend gibt, also im negativen Sinne, dass mehr Wasserpfeifen geraucht werden, vor allem bei jungen Menschen ist das so. Und das ist alles andere als harmlos. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler, sagt, dass Shishas ein ganz gutes Image haben, das aber nichts mit der Realität zu tun hat.
Noch immer hält sich bei vielen das Gerücht, dass der Rauch durch das Wasser gefiltert werde, was natürlich Unsinn ist.
In Wirklichkeit sind die Risiken bei Wasserpfeifen offenbar nicht kleiner als bei Zigarettentabak. Zu dieser Einschätzung kommt das Bundesinstitut für Risikobewertung. Demnach werden zum Teil sogar mehr Schadstoffe aufgenommen, wie Teer, Kohlenmonoxid oder Nikotin. Und was noch dazu kommt, Wasserpfeifen machen ja gern mal die Runde und das erhöht die Gefahr, dass sich die Raucher mit Infektionskrankheiten anstecken.
Wie sieht es sonst so beim richtigen Rauchen aus?
Ja, da wird es zunehmend elektrisch. Die E-Zigarette ist wie die Wasserpfeife immer beliebter und auch da warnt die Drogenbeauftragte.
Unsere Aussage muss hier ganz eindeutig sein. Wer bis jetzt nicht raucht, der sollte unbedingt auf E-Zigaretten und Erhitzer verzichten.
Bei E-Zigaretten gibt es das Problem, dass es sie noch nicht so lange gibt und sie dementsprechend auch noch nicht richtig untersucht werden konnten, was die Langzeitschäden angeht. Immerhin, wer von normalen Zigaretten auf E-Zigaretten umsteigt, inhaliert deutlich weniger Schadstoffe. Also zusammengefasst, nicht ganz so schlimm, aber noch lange nicht gesund. Noch etwas Positives, beim klassischen Rauchen geht der Konsum weiter zurück, vor allem bei jungen Menschen. Allerdings ist die Zahl der Menschen, die in Deutschland pro Jahr an den Folgen des Rauchens sterben, immer noch sehr hoch mit 120.000.
Schon deutlich besser erforscht als E-Zigaretten sind die Folgen von Alkohol. Wie ist da die Entwicklung?
Auch da ist es vor allem bei den Jüngeren so, dass weniger getrunken wird. Aber insgesamt ist es weiter zu viel. Die Drogenbeauftragte sagt, dass Alkohol in Deutschland vor allem viel zu gedankenlos getrunken wird. Nach dem Bericht trinkt jeder Sechste in Deutschland so viel Alkohol, dass es gesundheitsschädlich ist. Bei 18% der Männer und 14% der Frauen wird der Alkoholkonsum als riskant eingestuft. An den Folgen von zu viel Alkohol sterben in Deutschland pro Jahr etwa 21.000 Menschen.
Sprechen wir noch über Cannabis. Kanada hat Cannabis legalisiert. Das ist in Deutschland aber noch in weiter Ferne, oder?
Ja, kann man so sagen. Da ist die Drogenbeauftragte Mortler auch bei der bisherigen Linie der Regierung geblieben. Sie hat bei der Vorstellung des Drogenberichts nochmal davor gewarnt, Cannabiskonsum zu verharmlosen. Der Stoff sei heute viel stärker als noch vor 20 Jahren und es sei besonders gefährlich, wenn Menschen früh mit dem Kiffen anfangen und das regelmäßig machen. Deshalb fordert Mortler, dass mehr dafür getan werden muss, dass junge Menschen gar nicht erst anfangen. Unter den illegalen Substanzen ist Cannabis demnach der häufigste Grund für eine Suchttherapie, noch vor Heroin, Kokain und Crystal Meth.
Der neue Drogen- und Suchtbericht ist da. Informationen dazu hatte Peter Neuhaus.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jetzt stell dich mal vor, ihr seid zweisprachig aufgewachsen, mit Deutsch und Englisch als Muttersprache zum Beispiel. Ihr sprecht also beide Sprachen fließend und plötzlich nach einem Unfall könnt ihr eine der beiden Sprachen einfach nicht mehr verstehen. Die Menschen um euch herum sprechen Englisch, aber für euch hört sich das total fremd an. Genau das ist einer Frau aus Großbritannien passiert, aus England. Und über dieses Schicksal berichtet die BBC gerade. Rahel Klein aus unserem Update-Team. Angefangen hat alles mit einem Fahrradunfall.
Genau, also bei der Frau geht es um Hannah Jenkins. Über diese Frau berichtet die BBC. Und die war im britischen Berkshire mit ihrem Fahrrad unterwegs. Und in einem Park ist sie dann an einer Ecke mit einem anderen Fahrradfahrer zusammengestoßen. Und sie selbst kann sich an diesen Unfall gar nicht mehr erinnern und auch nicht, was genau passiert ist. Aber sie war nach diesem Zusammenprall bewusstlos und auch am Bluten und ist dann mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden. Auf jeden Fall wacht sie dann irgendwann im Krankenhaus wieder auf und weiß überhaupt nicht, wo sie gerade ist und versteht vor allem auch gar nicht, was die Ärzte zu ihr sagen. Das hat sie der BBC so erzählt.
Unfortunately, my English comprehension had gone completely, so I couldn't speak or understand English. So I felt as though I'd woken up in a foreign country and I couldn't understand why people weren't speaking to me in a way that I could understand. The only thing I could say at that point was my name and date of birth, which I said quite happily to anybody who approached.
Also dieser Unfall schien ihre Fähigkeit, Englisch zu sprechen und zu verstehen, völlig ausgelöscht zu haben. Die konnte nur noch Deutsch, weil sie bilingual aufgewachsen war und weil bei ihnen zu Hause immer Deutsch gesprochen wurde.
Wie kann das denn überhaupt sein, dass man nach einem Unfall seine Sprache vergisst? Also was passiert da im Hirn?
Also es gibt in unserem Gehirn mehrere Bereiche, wo genau die Nervenzellen sitzen, die für unsere Sprache zuständig sind. Das hat mir Neurowissenschaftler Michael Madea erklärt.
Im menschlichen Gehirn ist es auf der linken Hirnhälfte. Und es sind vor allem Regionen, die eher im hinteren Teil des Gehirns liegen. Deshalb passiert es sehr häufig, wenn solche Regionen zerstört werden, dass damit auch der komplette Verlust der Sprache verbunden ist.
So, das heißt, wenn die Nervenzellen, die für deine Sprache zuständig sind, kaputt gehen, zum Beispiel bei eben einem Unfall oder bei einer Kopfverletzung, dann kann es eben sein, dass du nicht mehr sprechen kannst. Bei Schlaganfallpatienten erkennt man das zum Beispiel, wenn die auf einer linken Seite einen Schlaganfall hatten, dann können die oft auch nicht mehr sprechen.
Aber die Frau hat ja ihre Sprache nicht komplett verloren, sondern eben nur eine der beiden Sprachen. Wie kann es denn sein, dass sie noch Deutsch sprechen konnte, aber Englisch nicht?
Ja, das habe ich Michael Madea dann auch gefragt. Der kennt den Fall jetzt eben auch nur aus den Medien. Der hat mir aber auf jeden Fall erklärt, dass es bei Zweisprachigkeit so ist, dass die Sprachregionen, die für die verschiedenen Sprachen da sind, die so ein bisschen getrennt voneinander sind und sich wirklich nur in geringen Bereichen überlappen.
Und das kann jetzt sein, wenn diese Dame eine Verletzung des Gehirns hatte, genau an der einen Stelle, dass nur das Areal zerstört wurde, was eben für die eine Sprache zuständig war.
Ja, und da könnte es jetzt eben sein, dass bei der Frau das Areal mit der englischen Sprache verletzt worden ist und sie die deswegen nicht mehr sprechen konnte.
Und muss man dann die Sprache komplett von vorne, also komplett neu lernen?
Also wenn die Nervenzellen komplett zerstört wurden, dann im Grunde ja. Neurowissenschaftler Michael Madea sagt aber auch, dass es bei der betroffenen Person leichter fallen dürfte, die Sprache wieder neu zu lernen, weil es meistens so ist, dass man nie alles vollständig verliert, sondern dass noch Sprachreste übrig bleiben. Hannah Jenkins, die hat Englisch mittlerweile auch wieder gelernt. Dieser Unfall ist jetzt 3 Jahre her, aber ihr fällt es bis heute schwerer, Englisch zu sprechen. Und Deutsch ist jetzt quasi nur noch ihre einzige Muttersprache sozusagen und Englisch ist jetzt ja sowas wie ihre Zweitsprache.
Ganz crazy könnte es auch passieren, dass man nach so einem Unfall eine komplett andere Sprache plötzlich kann, die man nie gelernt hat. Ich habe mal irgendwie sowas gelesen,
ja,
aber das ist bestimmt Fake News.
Liest man immer mal wieder, kann aber nicht sein, sagt okay. Auch Michael Madea. Wenn man von solchen Fällen hört, ja, dass Menschen nach Krankheiten oder Unfällen plötzlich irgendwie eine andere Sprache sprechen, gab es mal diesen Italiener, der 30 Jahre lang kein Französisch gesprochen hatte, dann aber nach einer Erkrankung am Gehirn plötzlich anfingen, wirklich Französisch zu sprechen, nicht mehr Italienisch. Da ist es immer so, dass die Leute früher diese Sprache mal gelernt haben. Bei dem Italiener war das auch so. Der hatte damals in der Schule Französisch gelernt.
In Großbritannien hat eine Frau nach einem Fahrradunfall eine ihrer beiden Muttersprachen vergessen. Statt Englisch und Deutsch konnte sie dann nur noch Deutsch. Rahel Klein hat erklärt, wie es dazu kommen kann und was da im Gehirn passiert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vielleicht kennt ihr dieses Video. Also eine Gruppe von 8 Enten wartet brav an einer roten Ampel, bis die Ampel grün wird und erst dann geht's rüber für die Enten. Das war ein Video, ziemlich viral gegangen und bei dem hat sich nach einer kurzen Zeit herausgestellt, das war Fake. Kein schlimmes Ding, ist nur so ein lustiges Video, aber es gibt natürlich viele, viele andere Fälle, wo Fake-Videos oder News auch politische Propaganda transportieren. Auch darum ging es heute beim EU-Gipfel in Brüssel, denn die EU hat schon vor 3 Jahren eine eigene Taskforce eingerichtet, um Fake News aufzudecken. Allerdings ist die Arbeit dieser Einheit kaum bekannt. Samuel Jakisch, unser Korrespondent in Brüssel, was ist die Aufgabe dieser Fake News Taskforce?
Das ist eine Arbeitsgruppe, die die EU 2015 eingesetzt hat. Wir erinnern uns, damals hat der Krieg in der Ostukraine begonnen. Es gab den Anschluss der Krim. Diese Arbeitsgruppe soll recherchieren, sie soll informieren, sie soll aber auch Medien trainieren in Osteuropa. Und sie soll selbst kommunizieren, und zwar ein positives Bild der EU und ihrer Politik. Es gibt da keinen offiziellen Tätigkeitsbericht. Wenn man sich aber mal dieses Büro, diese Taskforce etwas genauer anschaut, dann wird auch klar, dass das eher eine kleine, überschaubare Nummer ist. Das sind 14 Mitarbeiter, nicht mal alle in Vollzeit. 1 Million Jahresbudget, das ist mit viel gutem Willen vielleicht eher eine symbolische Geste.
Wenn sie so klein ist, hat sie denn bislang schon irgendwas aufdecken können?
Na, es gibt einen Blog, das ist so das sichtbarste Produkt dieser Arbeitsgruppe. Da gibt es auch ein Newsletter von. Das Ganze heißt EU versus Disinfo. Also es werden Meldungen aus sozialen Netzwerken zusammengesucht, aus dem Fernsehen oder aus irgendwelchen Blogs, und die werden dann auf Fakten gecheckt. Da geht es um den Ukraine-Krieg, um angebliche Politikerzitate, um erfundene Statistiken, Homosexualität, Feminismus, Klimawandel. Das sind so Themen. Das ist alles manchmal etwas obskur im Einzelfall, aber es gibt insgesamt auch ein Bild einfach ab zu Trends, welche Themen nehmen sich da bestimmte agenda-getriebene Plattformen gerade vor und in welcher Form. Diesen Überblick will dieser Blog verschaffen.
Muss sich die EU mit viel Fake News rumschlagen und beschäftigen, und welcher Art? Kann man das irgendwie festmachen?
Ich finde das schwierig. Das geht schon beim Begriff los, weil das ganze Fake News ist ja so eine Art Kampfbegriff geworden. Ich weiß gar nicht, wie sehr hilfreich das noch ist. Wenn jetzt im Internet mal als Beispiel die These auftaucht, dass Homosexualität ansteckend ist oder dass die finnische Regierung, hatten wir diese Woche, angeblich Konzentrationslager errichtet für russische Kinder, dann ist das sachlich falsch. Aber wenn jetzt in einer russischen Talkshow jemand sagt, dass der IS eine Erfindung der USA ist, dann ist das vielleicht ein bisschen verkürzt, aber der Mensch hat trotzdem das Recht, das zu sagen. Also die EU hat natürlich ein Interesse daran, positive PR zu machen. Das ist auch, denke ich, sehr legitim. Schwierig wird es halt immer, wenn jemand mit staatlicher Hoheit sagt, das ist jetzt wahr und das ist unwahr. Und genau da kommt dieser Block schon ziemlich nah ran, finde ich.
Dann bleiben wir mal dabei. Also auch im Hinblick auf die Europawahlen im kommenden Jahr 2019, da soll diese Taskforce auch eine größere Rolle spielen. Wird da befürchtet, dass da aus bestimmten Ländern besonders viel Fake News verbreitet wird?
Die EU befürchtet das auf jeden Fall. Gerade heute beim Gipfel in Brüssel wurde verabschiedet die Entscheidung, dass man mehr tun will gegen Desinformation jeder Art. Zum Beispiel auch Parteien, die sowas dann gezielt verbreiten, denen soll Geld entzogen werden. Zur Frage, woher soll das kommen? Russland wird praktisch nie direkt als Absender genannt, aber es geht fast nur um russische Medien. Und die russische Regierung wird immer wieder als Profiteur von solchen Meldungen dann dargestellt. Aber Kritik an der EU hat Russland ja auch nicht exklusiv für sich, sondern im Gegenteil, aus Polen, aus Ungarn, Italien, Tschechien, Großbritannien dürfen wir nicht vergessen. Überall gibt es Europa, Brüssel kritische Medieninhalte zu überprüfen, die auch manchmal ein bisschen zurechtgebogen sind. Aber diese Taskforce, die heißt East Stratcom, das heißt, die richtet sich ausdrücklich in Richtung Osten. Und genau mit diesem Blick will man das Ganze nochmal verstärken, besonders mit Blick auf die EU-Wahlen.
Es gibt ja aber auch Kritik an der Arbeit der Anti-Fake-News-Einheit. Von wem und warum?
Ja, Kritik gibt es immer wieder. Jüngst kam sie relativ prominent aus den Niederlanden, also aus den eigenen Reihen gewissermaßen, weil da auch niederländische Blog- und Presseartikel von dieser Taskforce als falsch angeprangert worden. Hat sich dann herausgestellt, dass das vor allem ein Übersetzungsfehler war und eher eine fehlerhafte Recherche seitens der Taskforce, nicht der niederländischen Journalisten. Dagegen hat das niederländische Parlament protestiert bei der EU. Die Artikel wurden dann wieder runtergenommen. Es gibt Streit um die Rechtsgrundlage, also soll, kann, darf der Auswärtige Dienst der EU quasi presseähnlich kommunizieren? Ist das überhaupt die Aufgabe? Und es gibt Kritik aus den eigenen Reihen, dass es unterfinanziert ist, dass man wenig Rückhalt hat bei den eigenen Chefs beim Auswärtigen Dienst. Also da ist noch lange nicht klar, wohin soll dieses Projekt führen und wie will man das in Zukunft aufstellen. Da wird sich die EU noch entscheiden müssen, besonders eben mit Blick auf die Wahlen.
Die Taskforce gegen Fake News bei der EU. Infos waren das von Samuel Jakisch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Banana Split, Aurora oder Horizon. Das sind keine Eissorten und auch keine Vornamen von Promi-Babys. Das sind Cannabisprodukte. In Kanada gab es gestern einen ziemlichen Run auf die Geschäfte, die das Zeugs verkaufen. Denn als zweites Land der Welt hat Kanada den Anbau und Verkauf von Cannabis legalisiert. Andere Regionen dieser Welt haben schon Erfahrung damit. Zum Beispiel der US-Bundesstaat Colorado. Da ist Kiffen seit 5 Jahren legal. Über deren Erfahrungen in diesen 5 Jahren, aber auch Risiken und Nebenwirkungen, sprechen wir jetzt mit Arthur Landwehr, unserem Korrespondenten in den USA. Er sitzt in Washington, ist live zugeschaltet. Hallo, guten Abend, Arthur.
Ja, schönen guten Abend.
Also, was hat sich Colorado denn von der Legalisierung erstmal von Cannabis versprochen?
Na, als allererstes wollte man mal diejenigen, die Cannabis nutzen, die Marihuana rauchen oder so, dass man die entkriminalisiert. Das entlastet zum einen auch die Polizei und zum anderen hat man gesagt, die Leute machen es ja sowieso. Und wir haben auf der anderen Seite die Gefängnisse voll. Das macht alles keinen Sinn. Also lasst uns den richtigen Weg gehen und das Ganze entkriminalisieren. Das war das eine. Und zum anderen wollte man Beschaffungskriminalität damit aus der Welt schaffen und zum dritten auch Geld verdienen. Denn sowas wird natürlich besteuert und da fließt dann schon Geld in die Staatskasse.
Wofür wird das Geld verwendet?
Na, da waren die eigentlich ganz geschickt, dass sie gesagt haben, wir haben ein Riesenproblem mit unseren Schulen, also nehmen wir jetzt dieses Geld für die Schulen. Also damit werden jetzt Dächer repariert, da werden Möbel gekauft, werden Lehrer bezahlt und plötzlich sind alle diese Dinge möglich, seit es eben Cannabisprodukte gibt gegen Steuergeld und alles Geld, das es früher nicht gab.
Wie hat sich legales Cannabis auf die Wirtschaft ausgewirkt in Colorado?
Na, das ist ein Riesengeschäft. Also die Zahlen für Colorado allein weiß man nicht, aber insgesamt gibt es in den USA 11 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr mit Cannabisprodukten. Vieles davon ist medizinisch, aber eben einiges mittlerweile auch für den ganz normalen Freizeitgebrauch, also als Freizeitdroge, wenn man so will. 11 Milliarden. Dann ist es so, dass in Colorado im letzten Jahr 6,5 Millionen Menschen über die Grenzen gekommen sind als Touristen. Die haben dann dort eingekauft, die haben Cannabisprodukte auch mitgenommen, was übrigens illegal ist. Mhm. Aber es gibt ganze Bustouren nach Colorado und man kann im Bus rauchen. Also das ist ein Riesengeschäft.
Wie hat sich das Konsumverhalten verändert? Also ist die Nachfrage in den vergangenen 5 Jahren gestiegen oder kiffen genauso viele Leute wie vorher auch?
Na, ist es, das Problem bei Schwarzmärkten ist ja, dass man nicht so richtig genau weiß, wie viel denn vorher eigentlich tatsächlich konsumiert wurde. Aber was man genau weiß, ist bei den Jugendlichen, also bei den ganz jungen Konsumenten, da ist zunächst einmal richtig nach oben gegangen. Also 20% von einem Jahr auf das andere ein Plus. Aber dann, 2 Jahre später, da muss so das Neue und das Attraktive dann auch verschwunden gewesen sein. Da waren es plötzlich 10% weniger jugendliche Nutzer von Cannabisprodukten, als es vor der Legalisierung war. Also im Grunde an der Stelle ganz guter Erfolg.
Eine Sorge war ja auch, dass es zu mehr Autounfällen kommen könnte, weil Menschen eben dicht sind beim Autofahren. Aber ist das nicht wie mit Alkohol am Steuer, dass die Polizei das kontrolliert und dann noch ahndet?
Ja, das war ein Problem, ist auch ein Problem. Und anders als beim Alkohol gibt's eben keine genauen Regeln. Beim Alkohol, da kann man dann pusten und dann weiß man, wie viel Alkohol der Mensch im Blut hat. Und das ist eben bei Marihuana und den anderen Produkten derzeit noch nicht so ohne weiteres möglich. Es gibt jetzt richtige Kurse für Polizisten, die lassen dann Leute aussteigen, die müssen dann auf einer Linie immer Fuß vor Fuß setzen. Mhm. Und dann sieht man, ob die nach rechts oder links wegfallen. Es gibt so Erinnerungstests und solche Dinge. Aber so richtige Regeln dafür gibt's nicht und das ist schon noch ein Problem, mit dem man kämpft.
Was würdest du zusammenfassend sagen? Wie fällt die Bilanz für legales Cannabis in Colorado aus nach fast 5 Jahren?
Naja, die Polizei zum Beispiel sagt, wir haben immer noch genauso viel Kriminalität. Das ist so die eine Seite. Und die Justizministerin hat es mal so zusammengefasst. Sie hat gesagt, wir sind genau in der Mitte zwischen einem riesigen Erfolg und einem totalen Misserfolg. Aber ein bisschen gehen wir in Richtung Erfolg. Also irgendwo so da.
Im US-Bundesstaat Colorado ist Kiffen seit 5 Jahren erlaubt. Unser Korrespondent Arthur Landwehr hat eine Zwischenbilanz gezogen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Für die Grünen läuft's ja gerade richtig gut, ne? In Bayern sind sie als zweitstärkste Partei nicht nur an der SPD vorbeigezogen bei der Landtagswahl. Und heute wurde das Politbarometer für die Wahl am kommenden Sonntag in Hessen veröffentlicht. Und das zeigt, dass die Grünen auch hier sehr weit vorne liegen. 22%. Damit sind sie knapp vor der SPD bei dieser Umfrage und nach der CDU zweitstärkste Kraft eben auch in Hessen. Woran liegt das? Was machen die Grünen da offenbar momentan richtig? Deutschlandfunk Nova-Reporterin Magdalena Bienert auf der Suche nach Antworten.
Vermutlich haben sie einen sehr guten Wahlkampf hingelegt in Bayern und jetzt vermutlich auch in Hessen.
Ich denke, dadurch, dass sie sich mehr zurückhalten als andere, wird das denen schon Auftrieb geben. Ein guter Wahlkampf allein ist es nicht, der die Grünen im Moment erfolgreich macht. Die gefühlte Zurückhaltung oder klare Meinung bei Themen wie Zuwanderung schon eher, sagt Politikwissenschaftlerin Maria Türk. Plus klug gewählte Spitzenkandidaten. Nicht nur in Bayern, auch mit der Wahl der neuen Doppelspitze bei den Bundesgrünen hat die Partei offensichtlich alles richtig gemacht.
Nach den Bemühungen zu den Verhandlungen beim Jamaika-Bündnis nach der Bundestagswahl im letzten Jahr kam es vor allem zu einer glaubhaften Erneuerung mit den neuen beiden Bundesvorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck. Beide stammen aus bürgerlichen Verhältnissen, sie sind sehr gut ausgebildet und wirken jung und dynamisch. Im Gegensatz zu anderen Parteivorsitzenden und Parteivorsitzenden agieren sie sehr sympathisch und halten sich vor allem aus populistischen Debatten heraus. Dazu wirken die Grünen gerade insgesamt im Vergleich zu anderen Parteien wenig zerstritten.
Ich würde sagen, dass es damit ganz stark auch zu tun hat. Mit der Verjüngung der Spitze und den neuen Gesichtern, die man da sieht. Dass das als Alternative wahrgenommen wird, eben für Leute, die gerne konservative Werte haben wollen, aber nicht die alte CDU wählen wollen.
Ein guter Punkt. Die Grünen sind in der bürgerlichen Mitte der Gesellschaft angekommen, meint auch Politikwissenschaftlerin Maria Türk.
Bei den Landtagswahlen in Bayern zum Beispiel konnten sie hohe Stimmgewinne von ehemaligen CSU-Wählern, aber auch von ehemaligen SPD-Wählern gewinnen. Das zeigt, dass sie sich genau in dieser bürgerlichen Mitte verorten und da auch erfolgreich sind. Tatsächlich ist es so, dass die Wählerinnen der Grünen traditionell sehr gut ausgebildet sind und über ein überdurchschnittlich hohes Einkommen verfügen. Die Wählerinnen kümmern sich also um Werte wie Umwelt, Klima und eine offene Gesellschaft.
Alles Dinge, mit denen man sich am ehesten auseinandersetzen möchte und kann, wenn sonstige Grundbedürfnisse abgedeckt sind. Daher sind die Grünen vor allem in Großstädten so erfolgreich. Na klar, nicht bei allen.
Ich frage mich auch, warum sie so erfolgreich sind. Ich würde sie nicht wählen.
Mir scheint, dass es eine Generationenfrage ist. Dass das die Leute sind, die früher CDU gewählt hätten, die jetzt Grünen als jüngere, aber konservative Alternative zur CDU wählen.
Junge Leute, die mit der Linken nicht klarkommen, weil es ihnen vielleicht zu links ist. Die genauso weichgespült sind wie der Rest der Republik. Und nicht gerade AfD wählt.
Das aktuelle ZDF-Politbarometer für die Wahl am 28. Oktober in Hessen sieht die Grünen als zweitstärkste Partei. Allerdings mit nur 2 Prozentpunkten Vorsprung vor der SPD. Und so ein Stimmungsbarometer kann, statistisch gesehen, um genau solche 2 bis 3 Prozent vom eigentlichen Wahlergebnis abweichen. Maria Türk malt die Zukunft der Partei trotzdem rosig.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Grünen sich langfristig hinter der Union als zweitstärkste Kraft etablieren können, weil sie gerade im Gegensatz zu anderen Parteien eine sehr klare Linie haben, wenn es zum Beispiel auch um Migration und Immigration geht. Während viele Parteien sich da sehr zerstreiten und nicht genau wissen, in welche Richtung sie gehen sollen, haben die Grünen eine klare Linie und die haben sie bis jetzt auch stark beibehalten und glaubwürdig vertreten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
32 Jahre ist es jetzt her. 1986 war die nukleare Katastrophe im Kernkraftwerk in Tschernobyl in der Ukraine. Viele von euch waren da noch gar nicht geboren. Die Strahlung von damals ist noch heute messbar, zum Beispiel in Lebensmitteln. Gerade hat das Bundesamt für Strahlenschutz wieder gewarnt, es geht da um Cäsium. Bestimmte Wildpilzarten in Bayern sind nach wie vor stark radioaktiv belastet und die dürfen nicht gegessen werden. Oder zumindest darf man nicht so viel davon essen. Die letzte Frage hier im Update geht heute Abend an die Mykologin, also Pilzkundlerin Maike Piepenbring. Frau Piepenbring, welche Wildpilzarten sind denn besonders belastet?
Also zuerst hat man vor allen Dingen den Maronenröhrling als eine Pilzart, die das radioaktive Cäsium ansammelt. Inzwischen wissen wir aber mehr. Viele Pilze sind untersucht worden. Und wir wissen jetzt, dass im Semmelstoppelpilz, es gibt dann noch einen rot-gelben oder rot-braun genannten Stoppelpilz, im violetten Schleierling und im Habichtspilz. Also auch bei den Pilzen sind die Werte bei über 400 Becquerel pro Kilogramm Frischgewicht.
Jetzt sind diese Pilze ja nicht über 30 Jahre alt, sondern die wachsen ja gerade erst. Wie kommt die Radioaktivität gerade in die Wildpilze rein?
Die Pilze wachsen ja mit sogenannten Hyphen. Das sind so mikroskopisch feine Fäden. Damit wachsen sie im Boden. Und zwar wachsen sie da, weil sie eben Wasser brauchen aus dem Boden, aber auch Mineralien, zum Beispiel das Kalium. Und das Cäsium, das hat jetzt ähnliche Eigenschaften wie das Kalium, ist also ähnlich groß und auch geladen. Und deshalb wird das auch mit aufgenommen. Das machen im Prinzip alle Pilze, aber jetzt gibt es eben manche, die gewisse Substanzen enthalten, an denen das Cäsium dann festklebt. Und dadurch wird immer mehr Cäsium in diesen Fruchtkörpern angesammelt und gerade diese Pilze werden dann eben besonders radioaktiv.
Und warum sind gerade die Wildpilze in Bayern betroffen?
Das liegt daran, dass zum Zeitpunkt des Austritts der radioaktiven Substanzen der Wind zum einen darüber führte von Tschernobyl nach Süddeutschland und dann gab es besonders viel Niederschlag in dem Zeitraum, als eben die Radioaktivität in der Atmosphäre war und dadurch ist besonders in Bayern und auch in Baden-Württemberg besonders viel Radioaktivität runtergekommen.
Wie wird denn dann verhindert, dass diese belasteten Pilze gegessen werden bzw. in den Handel kommen?
Also grundsätzlich ist es ja sowieso nicht unbedingt erlaubt, kommerziell Wildpilze zu sammeln, um sie in größeren Mengen zu verkaufen. Also laut Bundesnaturschutzgesetz sollen nur geringe Mengen für den privaten Verzehr gesammelt werden. Und das wird nicht kontrolliert. Da baut man darauf, dass die Leute sich informieren auf Aufklärung. Und es ist auch so natürlich, dass die meisten Menschen jetzt nicht die großen Mengen essen von Pilzen, denn es kommt ja natürlich immer auf die Menge dann auch an. Also Wildpilze werden in der Regel nicht kontrolliert, weil sie eben auch nicht verkauft werden dürfen. Auf den Märkten gibt es stichprobenartig Untersuchungen. Richtig streng wird geschaut allerdings dann auf die Wildschweine. Denn die Wildschweine, die fressen die Pilze und können dann eben nochmal die Radioaktivität ansammeln in ihren Körpern. Und die werden streng kontrolliert. Und es werden auch immer wieder Tiere dann ausgesondert, die nicht zum Verzehr freigegeben werden, weil sie zu stark strahlen.
Wenn ich jetzt trotzdem im Bayerischen Wald unterwegs bin und Wildpilze sammle, auch wenn es nur ein paar sind, welche kann ich denn sorgenfrei essen?
Also Sie können auf jeden Fall die Riesenschirmlinge sammeln und essen. Auch das Stockschwämmchen ist unbedenklich, wobei man da natürlich aufpassen muss, es nicht mit dem Gifthäuptling zu verwechseln. Gifthäuptlinge wachsen an ähnlichen Stellen und sehen sehr ähnlich aus wie die Stockschwämmchen. Auch der echte Reizker ist bedenkenfrei. Flockenstieliger Hexenröhrling, trotz seinem Namen kann man den weiterhin essen. Wobei man auch grundsätzlich bei allen Pilzen nicht zu viel essen sollte, nicht mehr als 250 Gramm pro Woche. Denn die können nicht nur radioaktive Schwermetalle ansammeln, sondern auch Blei, Quecksilber und Cadmium. Und deshalb sollte man also grundsätzlich nicht zu viele Pilze aus dem Wald essen.
Also, keine Fragen mehr hier im Deutschlandfunk Nova Update. Danke an die Mykologin Maike Piepenbring im Update. Und damit geht diese Sendung zu Ende. Das war's von uns.
Ciao.
Rahel Klein war mit dabei heute Abend. Und mein Name ist Ralf Günther. Schönen Abend. Bye-bye.
Deutschlandfunk Nova Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.